Darüber hinaus haben wir dann einen Faktor überhaupt nicht auf den Platz gebracht, der in den Wochen zuvor eine absolute Domäne war, nämlich so diese totale Seriosität im Verteidigen. Und deswegen hat diese Niederlage schon sehr wehgetan, mir auch selbst, weil ich mir natürlich auch diese sehr, sehr kritische, persönlich sehr kritische Frage stelle, an welchem Punkt habe ich die Mannschaft da möglicherweise in der Spielvorbereitung verloren.
Rückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Das Brückengeflüster, Folge 231 in der Länderspielpause zusammen mit Trainer Uwe Kuschinat.
Herr Kuschinat
ist heute bei uns im Studio mit mir, Malte Goltsche, und meinem Kollegen Benjamin Kraus.
Moin.
Wir sind, wie gesagt, in einer Länderspielpausenwoche, aber es geht schon mit voller Kraft voraus Richtung Wien Wiesbaden. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Erstmal, Herr Kuschinat, wollen wir darüber sprechen, was jetzt so die letzten Tage und aktuell so anliegt. Das Stichwort, Benny Kraus hat es im Vorgespräch schon gesagt, antizyklische Erholung. Es gab jetzt ein freies Wochenende. Wie haben Sie das so genutzt?
Ich war bei der Familie. Wir haben tatsächlich die Zeit genutzt, um Samstag mal eine Familienfeier nachzuholen. Das ist immer ganz schön. Wetter hat nicht ganz so gepasst. Ich habe draußen gestanden und gegrillt. Tatsächlich bei nicht so schönen Temperaturen. Aber was macht man nicht alles für die Familie, wenn sie mal beisammen ist? Insofern war das ein erholsames Wochenende. Ich habe tatsächlich dann auch am Sonntag die Zeit genutzt, um meinem Sohn mal wieder beim Fußballspielen zuzuschauen. Das macht er ja auch nur noch so nebenbei und aus Spaß in der niedrigeren Liga. Aber er freut sich immer, wenn ich mal zuschaue. Und insofern war das Wochenende kurzlebig. Es war mal weg vom VfL, was dann auch mal ganz gut tut. Und ja, seit Montagmorgen haben wir dann wieder mit frischem Schwung unsere Arbeit aufgenommen.
Gibt es denn dann auch eine Taktikanalyse mit dem Sohn? Also wie spricht man dann zwischen Vater und Sohn so über so ein Spiel?
Nee, bei dem Spiel war ich tatsächlich fassungslos, weil die waren dermaßen überlegen und hätten aus meiner Sicht ungelogen zweistellig gewinnen können. Aber das Spiel ist hinten raus sogar nochmal eng geworden. Und war ein Sieg. Mein Sohn war mit sich zufrieden, ich war zufrieden mit dem Sohn. Und dann sind wir relativ schnell eigentlich wieder übergeschwenkt so in die Dinge, die ihn als Trainer bewegen. Und da stehen logischerweise bei ihm demnächst auch Entscheidungen an. Ich glaube, dass er einen ganz guten Schritt bei der Fortuna gegangen ist. Aber auch dort muss logischerweise zum einen das Studium, aber auch dieser Weg, die müssen in der Harmonie gebracht werden. Ich gehe davon aus, dass Ole im Sommer dann mit dem Studium fertig ist und die Bachelorarbeit schreiben kann, wird das logischerweise auch ein bisschen anschieben, dass er da nicht sich zu viel Zeit lässt. Und parallel dazu wird er mit Sicherheit sein Trainerdasein vorantreiben und nebenbei noch ein bisschen spielen. Umzug steht jetzt an, will auch so das Stadtleben endlich mal kennenlernen, hat in der Nähe von uns etwas außerhalb von Köln gelebt, da eine eigene Wohnung gehabt, zieht jetzt in eine WG mit seinem besten Kumpel, das wird dann wahrscheinlich wild in den nächsten 2-3 Jahren.
Aber sei ihm gegönnt. Dann wird es vielleicht doch nicht pünktlich mit der Bachelorarbeit, oder? Ole, wenn du zuhörst, das sind jetzt zwei sich widersprechende Elemente eigentlich gewesen.
Eigentlich ja, aber er kriegt das ganz gut hin, auch so dieses Zeitmanagement, das passt eigentlich ganz gut. Und auf der anderen Seite, wenn du die Chance hast, in jungen Jahren in Köln zu leben, solltest du auch ein bisschen was mitnehmen.
Mhm. Länderspiel geguckt?
Ja.
Und?
Definitiv. Ich war schon auch sehr, sehr angetan, wie schnell diese Mannschaft so eine funktionierende Struktur auf den Platz gebracht hat. War sehr, sehr angetan, wie die Voranalyse und auch die Begründung in der Personalauswahl sich dann im Spiel auch niedergeschlagen hat. Mit Sicherheit hilft es, nach ein paar Sekunden in Führung zu gehen. Wahrscheinlich hat es auch geholfen, dass aus meiner Sicht Mbappé so in den ersten 20 Minuten vielleicht nicht unbedingt so den großen Bock hatte. Ganz klar. Trotz alledem, finde ich, hat die deutsche Mannschaft vor allen Dingen eins auf dem Platz gehabt. Und das ist immer wichtig für eine funktionierende Mannschaft. Das war eine optimale Balance aus denjenigen, die sich Arbeiter nennen fürs Team, denjenigen, die eine Strategie vorgeben und denjenigen, die richtig kicken können. Ich glaube, die Balance, die war diesmal wirklich toll. Und das war etwas, was dann Lust gemacht hat, glaube ich, auf die Europameisterschaft nach vielen, vielen Spielen, in denen, glaube ich, der Zweifel eher im Vordergrund stand.
Mhm. Ja, können wir ganz kurz dabei bleiben. Trainer Julian Nagelsmann hat ja recht klar kommuniziert, dass er klare Aufgabenprofile der Mannschaft auch mitgeben will. Das haben Sie ja durchaus ja auch getan, indem Sie der Mannschaft klare Aufgaben, klare Strukturen an die Hand gegeben haben.
Ja, zumindest ist es vielleicht eine Parallele insofern, als dass ja auch Julian Nagelsmann vielleicht ungewöhnlich für die große Qualität, die er am Ende hat, aber schon mehrfach betont hat, vielleicht aus der Lehre dieser Zwischenphase, die Dinge sehr, sehr stark zu vereinfachen. Ich glaube, dass Julian ja eigentlich dafür bekannt ist, wirklich auch eine sehr, sehr klare Handschrift einer Mannschaft mitzugeben, eine maximal hohe Systemflexibilität, war, glaube ich, immer so sein Steckenpferd bei den Vereinsstationen. Und ich glaube, dass er jetzt erkannt hat, dass mit einer Nationalmannschaft man vielleicht einfach nicht die Möglichkeiten zeitlich hat, um die Dinge dann so zu perfektionieren, dass es auf höchstem Niveau funktioniert. Und dass man vielleicht dann einfach so ein paar klare Strukturen benötigt. Und das hat jedenfalls gegen Frankreich toll ausgesehen. Bei uns, glaube ich, war die Notwendigkeit ein bisschen andere. Die Parallele kann man aber dann nicht von der Hand weisen, ganz klar.
Mhm. Kommen wir zurück in die Länderspielpause des VfL. Die haben Sie unter anderem auch genutzt für einen Trainerkongress, Trainertagung in Dortmund. Mhm. Wird dann da auch mal das, also Sie waren recht begeistert davon, haben gesagt, das war die beste, die ich jemals hatte.
Ja, wahrscheinlich, weil ich am Sonntagabend der Letzte war. ja, so in der dritten Halbzeit der Tagung des ersten Tages. Nein, das ist schon toll. Also du kannst natürlich in den Austausch kommen mit Kollegen, mit denen du dich sowieso gerne mal über einen längeren Zeitraum unterhalten würdest, aber meistens ist die Zeit ja doch sehr, sehr kurz, so um ein Spiel herum. Und da kommt natürlich ganz, ganz viel zusammen. Auf der einen Seite sehr, sehr junge Kollegen, die ja einen unheimlichen Esprit, einen unheimlichen Drive einfach mitbringen. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch wahnsinnig viel Erfahrung. Friedhelm Funkel, mit dem habe ich beispielsweise wieder mal länger mit sich austauschen können, nicht nur über unser Spiel in Kaiserslautern, was ja nicht so lange her war, sondern ganz grundsätzlich über seine Situation, über seine Sichtweise, Herangehensweise, und das befruchtet natürlich dann schon extrem. Und darüber hinaus waren es aber inhaltlich auch zwei überragende Tage. Also in dem Fall muss ich echt sagen, so habe ich diese Tagung auch bewertet, dass es inhaltlich auf einem ganz, ganz hohen Niveau war. Und mir das jedenfalls unheimlich viel gegeben hat. Nicht nur die Gespräche mit Trainerkollegen, ich habe mich wahnsinnig gefreut, mal wieder so einen ganzen Abend mit Frank Schmidt verbringen zu können. Das war sehr, sehr lustig und aber auch wirklich ein toller Austausch, weil er nun mal etwas vorzuweisen hat in den letzten Jahren mit dieser neuen Situation in der Bundesliga, was mich auch brennend interessiert. Das ist ein toller Weg, den er gegangen ist, und wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen ja, waren das schon zwei tolle Tage, aber sie wären es auch ohne diesen etwas geselligeren Abend gewesen, weil diesmal die inhaltlichen Dinge schon sehr spannend waren für jemanden wie mich.
Parallele zum letzten Podcast, den wir aufgezeichnet haben, ist noch gar nicht so lange her, war am Freitag, da war Omar Traoré bei uns, und der hat natürlich auch über Frank Schmidt gesprochen und uns erklärt, was ihn so als Typen ausmacht, einfach als Persönlichkeit, weil er so, ja, das, was er am meisten gesagt hat, war tatsächlich authentisch, also wirklich so normal, nahbar, authentisch ist. Ist es das?
Ich glaube, dass das ein Teil ist. Ich glaube, dass man aber auch sehr in den Vordergrund stellen muss, dass Frank so in Interviews ja schon sehr, sehr strukturiert und eloquent rüberkommt. Dass er aus meiner Sicht aber völlig unbiegsam ist, wenn es um Arbeit und Haltung geht. Das sieht man in den letzten Jahren anhand seiner Kaderstruktur. Das sieht man an der Art, wie er Fußball spielen lässt. Das sieht man an den Faktoren, die seine Mannschaft so Woche für Woche auf den Platz bringt. Das ist dann, glaube ich, auch sehr, sehr stark einfach Ostalb geprägt. Ich glaube, dass das Frank ein Typ ist aus dieser Region, der sich nicht verbiegen lässt, der seinen Weg geht und der darüber hinaus natürlich einfach einen kongenialen Partner dort gefunden hat. Mit seinem Geschäftsführer zwischen die beiden passt kein Blatt Papier. Ich glaube, es ist ein Riesenvorteil im Profifußball. Das habe ich in den letzten Jahren wirklich häufig erfahren können, auch persönlich. Dass es natürlich ein Riesenvorteil ist, so war meine Situation bei Fortuna Köln auch. Wenn zwischen den Geschäftsführer und den Trainer einfach nichts dazwischen passt, wenn du keine Angriffsfläche hast, das beruhigt einen Club in sich und zwingt einen Spieler einfach komplett dazu, sich der Sache zu 100% zu verschreiben, ob du Lust hast oder nicht, weil du in Heidenheim beispielsweise weißt, wenn ich dort einen Vertrag als Omar Traoré unterschreibe, dann muss ich entweder so funktionieren, wie es Frank Schmidt vorgibt, oder ich kann meine Koffer packen. So die Hoffnung darauf, dass sich in zwei Monaten da sowieso irgendein anderes Gesicht als Chef herausstellt. So diese Hoffnung, die hast du dort nicht. Ja. Und deswegen, glaube ich, sind ganz, ganz viele Spieler sich auch komplett der Tatsache bewusst, wenn du dorthin wechselst, dann musst du so funktionieren, wie es dieser Club vorgibt. Oder du wechselst besser gar nicht erst. Und das ist ein Riesenvorteil.
Mhm. Und dann gab es auf der Trainertagung, und da schließt sich dann der Kreis mit der Fußballnationalmannschaft, noch ein Vortrag von Gordon Herbert, dem Basketballnationaltrainer, den sich ja auch Julian Nagelsmann zum Vorbild genommen hat, im Hinblick auf die EM. Der war auch inspirierend.
So, ja, der war vor allen Dingen, er war beeindruckend. Die Art, wie er vor der Gruppe gesprochen hat, mehrheitlich frei und trotzdem sehr, sehr strukturiert, das war schon beeindruckend. Es ist mit Sicherheit, weil der größte Teil des Vortrags richtete sich so logischerweise, was so den roten Faden angeht, an dem Weg, den die Basketballnationalmannschaft bis zu diesem WM-Triumph gegangen ist. Und das ist am Ende eben natürlich eine permanente Vorbereitung einer Nationalmannschaft auf große Ereignisse wie ein Turnier. Er hat auch immer wieder betont, dass es natürlich sich krass unterscheidet von der Arbeit eines Vereinstrainers, die er ja auch schon in der Erfahrung hatte. Und das ist einfach was völlig anderes. Und trotz alledem gab es ganz, ganz viele Teilbereiche, die dann schon sehr imponierend waren, bei denen man auch gesehen hat, anhand der Bilder, mit denen das Ganze immer wieder untermalt war, dass auch er in dem Bereich total klar und authentisch war, dass Dinge für ihn unverrückbar waren, dass Vereinbarungen unverrückbar waren und dass er da zum Teil auch ganz klar Personalentscheidungen getroffen hat im Sinne des Teams und im Sinne der Sache und nicht so sehr im Sinne einer scheinbaren Qualität und dass sich diese Dinge eben sehr, sehr häufig durchsetzen, ne? Dass am Ende dann der Teamgedanke und die klare Festlegung von Zielen, dass die am Ende möglicherweise einfach individuelle Qualität auch schlagen.
Jetzt sind wir im Hier und Jetzt in der Trainingswoche vor Wiesbaden nach dem freien Wochenende. Wie nehmen Sie die Mannschaft jetzt so an den ersten Tagen wahr? Wie hat sich vielleicht auch schon das freie Wochenende dann auf die Stimmung und auf die Atmosphäre im Team ausgewirkt? Nach der 0-4 Niederlage gegen Düsseldorf war natürlich ein bisschen Niedergeschlagenheit angesagt, glaube ich.
Ja, und vor allen Dingen gehe ich immer noch sehr, sehr stark schwanger mit mir selbst. Und ich glaube, ich muss als Trainer logischerweise auch eine gewisse Qualität oder ein Talent dafür haben, mich selbst zu reflektieren. Ich glaube, am Ende ist es schon so gewesen, dass das Spiel gegen Düsseldorf genau so gelaufen ist, wie Osnabrück-Spiele eben nicht laufen dürfen. Wir hatten so eine faktische, optische Überlegenheit. Mit wahnsinnig hoher Ballbesitzquote, aber man weiß, dass uns dann vielleicht so diese allerletzte Durchschlagskraft irgendwo dann doch abgeht. Wir nicht in der Lage sind, das hat ja auch das Rostock-Spiel deutlich gezeigt, so aus einer Überlegenheit im letzten Drittel entweder genug Chancen herauszuspielen oder wenn wir sie dann haben, sie auch eiskalt zu verwerten. Ich glaube, zur Wahrheit gehört, dass die Triumphe davor ja auch immer Resultat von erfolgreichen Standardsituationen waren. Und darüber hinaus haben wir dann einen Faktor überhaupt nicht auf den Platz gebracht, der in den Wochen zuvor eine absolute Domäne war, nämlich so diese totale Seriosität im Verteidigen, so das Erfüllen von sehr, sehr klaren Aufgaben, eine sehr, sehr kriegerische Haltung, wenn es darum geht, das eigene Tor zu verteidigen. Und deswegen hat diese Niederlage schon sehr wehgetan, mir auch selbst, weil ich mir natürlich auch diese sehr, sehr kritische, persönlich sehr kritische Frage stelle, an welchem Punkt habe ich die Mannschaft da möglicherweise in der Spielvorbereitung verloren? Haben wir da den Fokus einfach falsch gesetzt? Und ehrlicherweise muss man dann sagen, und das gehört einfach auch zu einer Wahrheit in der Analyse, dass Düsseldorf dann so ein Stück weit schon über uns gelacht hat. Ne, das sah bei uns nett aus. Bei denen hattest du das Gefühl, die nehmen uns eh nicht ernst, weil wir keine richtige Gefahr auf den Platz bringen und haben zu den richtigen Zeitpunkten zugeschlagen. Und dann fühlte sich das an wie ein leichter Sieg. Und so dürfen wir logischerweise in solchen Spielen nicht auftreten, dass wir es anders können, haben wir permanent vorher bewiesen. Insofern war das in der Aufarbeitung für mich auch schwierig, weil es ein Rückfall war. Das erste Mal der Fall war, dass wir zwei Spiele nacheinander verloren haben unter mir, vor allen Dingen auf die Art und Weise. Ich hätte die Brücke da gerne extrem emotional erlebt und wäre gerne so in letzte Phase reingekommen, in der das Spiel doch irgendwo auf des Messers Schneide stand. Das war nicht der Fall und das war schon deprimierend. Insofern brauchte ich die Woche auch für mich selbst mal in der Aufarbeitung. Die drei Tage, glaube ich, die sind insofern dann immer ganz wichtig, als dass du schon mit einer neuen Energie auch in die unmittelbare Vorbereitung Wiesbaden gehst. Ansonsten wäre diese Phase sehr, sehr lang gewesen. Ich habe der Mannschaft schon sehr, sehr viel abverlangt um die Winterzeit herum. Wir hatten kaum freie Phasen, haben sehr, sehr intensiv gearbeitet. Deswegen habe ich der Mannschaft schon auch angemerkt, dass es gut war. So ein erster Tag nach drei freien Tagen ist dann sehr, sehr schwierig. Wir sind erstmal so seicht und langsam reingekommen. Ja. Aber der heutige Trainingstag, der war schon wieder sehr, sehr intensiv und der hat dann auch schon Lust auf das Spiel gegen Wiesbaden gemacht, weil ich schon sehe, dass die Mannschaft körperlich in einem sehr, sehr guten Zustand ist. Dass ja am Ende die Positionskämpfe natürlich durch diese beiden Niederlagen auch nochmal neu entfacht sind. Auch das ist ja ein Faktor, der nicht unwichtig ist jetzt gegen Ende der Saison. Und jetzt geht es darum, in den letzten Tagen so die richtigen Ideen auf den Platz zu bringen Richtung Wien-Wiesbaden. Denn klar wird es auch ein ganz, ganz schwieriges Spiel, bei dem wir möglicherweise ähnlich viele Ballbesitzphasen haben werden wie gegen Düsseldorf. Weil Wien-Wiesbaden eigentlich auch genau auf diese Momente wartet, aus einer tiefen Staffelung heraus schnell nach vorne kontern zu können. Und das machen die auch im eigenen Stadion. Und die Ausgangssituation ist dann nicht so weit weg vom Elversberg-Spiel. Ein Aufsteiger, der auch weiß, mit maximal 2 Siegen sind wir eigentlich durch und haben unser Saisonziel erreicht. Und natürlich wissen die, dass wir auswärts in Wiesbaden was tun müssen. Insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, wie deren Grundhaltung aussieht. Und das wird schon ein dickes Brett, was wir dort bauen müssen.
Sie haben mal gesagt, es könnte ein hässliches Spiel werden. Können wir dann gegen Ende der Aufnahme nochmal darauf zurückkommen? Ein letzter Blick vielleicht zurück noch. Es gab noch ein Testspiel gegen Espelkamp. Spielt das jetzt überhaupt noch eine Rolle? Oder ist das dann jetzt eher so zu sehen in der Gestaltung von so einer Trainingswoche, dass man dann einfach auch nochmal ins Laufen kommt und ein paar Jungs Einsatzzeit gibt, aber eigentlich ist da der Haken dran? Also sprich, konnte sich einer empfehlen oder liegt das eigentlich jetzt eher unter Haken dran, Ablage P?
Nee, unter dem Aspekt eigentlich nicht. Also erstmal war mir sehr, sehr wichtig, wie treten wir dort auf. Denn klar ist, wenn du in der Länderspielpause gegen einen Gegner testest, der irgendwo auf Augenhöhe ist oder möglicherweise sogar eine Spielklasse höher spielt, dann ist so die Grundeinstellung ja schon eine sehr, sehr klare. Du weißt, du musst da mit 100% Intensität rangehen, sonst kriegst du ein Problem. In dem Spiel war es dann schon so, dass wir auch die Trainingssteuerung natürlich darauf abgezielt haben, dass wir in dieser kurzen Phase zum einen nochmal sehr, sehr intensiv arbeiten, dass wir aber auch echt eine gute Performance abliefern können in diesem Spiel. Wir haben das aus meiner Sicht auch sehr, sehr seriös vorbereitet. Auf der anderen Seite habe ich so die Freude der Mannschaft auch gespürt, zu wissen, das ist der Abschluss. Dort müssen wir uns sauber präsentieren, gut und professionell präsentieren. Aber dann geht es eben auch in eine freie Zeit. Und das habe ich der Mannschaft angemerkt. Ich war brutalst überrascht, also nicht nur über die Qualität dieser Anlage, das hat ja wirklich allerhöchstes Niveau, sondern vor allen Dingen fand ich die Qualität des Gegners sehr, sehr hoch. Ist immer sehr, sehr schwer einzuschätzen als Trainer eines Zweitligisten. So, was erwartet dich dort? Ist das eher eine destruktive Truppe, eine schlecht trainierte Truppe, die vielleicht irgendwo nur auf Schadensbegrenzung aus ist? Es war genau das Gegenteil. Die Mannschaft war erstens sehr, sehr gut austrainiert. Die hat bis zur 70. Minute ein relativ hohes Tempo auch mitgehen können. Die waren insgesamt in der Spielanlage auch sehr, sehr mutig, haben uns da echt auch gefordert, sind früh angelaufen, haben teilweise über das ganze Feld irgendwo Mann gegen Mann spielen wollen. Dem musst du dich dann auch erstmal erwehren. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, haben wir in langen Phasen nicht so gut ausgesehen. So richtig deutlich wurde die Geschichte eigentlich erst, als wir den Gegner komplett müde gespielt haben. Dann gehört zur Wahrheit eben auch dazu, dass wir dann hinten raus viele Tormöglichkeiten hatten, dass das Ergebnis auch entsprechend deutlicher wurde. Aber in der Phase, in der der Gegner noch frisch war und körperlich gut beisammen war, haben wir uns schon schwer getan. Und natürlich lasse ich das in meine Analyse auch mit einfließen. Und einen Faktor, den müssen wir dann einfach als VfL auch herausstellen. Ich glaube, dass wir uns sehr, sehr schwer tun, Fußballspiele nur über individuelle Qualität anzugehen. Also wir müssen es einfach echt als Gruppe hinbekommen. Das hat man in so einem Spiel gesehen. Es hat sich jetzt kein Spieler irgendwo dort identifiziert, bei dem du sagen kannst, na gut, wenn der an der Kugel ist und spielt gegen einen Sechsligisten, dann ist die Konsequenz automatisch Tor. Das haben wir nicht bei Standards gehabt. Das haben wir nicht aus dem Spiel heraus gehabt. Wir müssen es als Gruppe lösen. Das wussten wir. Aber es war mit Sicherheit dann irgendwo nochmal so ein Beweis.
Gab's genau darauf wollte ich dann jetzt noch in der Nachbetrachtung hinaus, gab es trotzdem Spieler, die aus ihrer Sicht ja sich empfohlen haben? Also aus meiner bzw. unserer Sicht hat zumindest Thomas Geuginger mit seinem Tor dann vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Auch Henry Rohrig hat einen ganz guten Eindruck gemacht in den 25 Minuten, die er dann gespielt hat.
Ja, also bei Golgi war das ja, Thomas Geuginger, schon auch klar. Also kann ja vielleicht da mal ausholen, dieser Transfer war mit Sicherheit einer, bei dem Amir, Julius ohne Sorge, ich und das Trainerteam insgesamt schon auch wussten, das ist jetzt ein komplett anderer Spielertyp im Vergleich zu denen, die wir am Flügel haben. Und seine Statistiken in Österreich, die waren einfach beeindruckend. Das ist nicht so ein schneller Sprinter-Typ, ja, sondern einer, der eher über so eine ganz, ganz hohe Aktionsdichte auffällt, der eigentlich nie steht, der in der zweiten Liga niemandem weglaufen kann, aber der schon auch sehr, sehr schlaue Laufwege hat. So ist ja beispielsweise auch das Tor gefallen, was er gemacht hat. Und deswegen haben wir am Ende darauf gesetzt, zu sagen, neben diesen sehr, sehr schnellen Spielern in der Offensive auf dem Flügel wollen wir jetzt auch einfach noch jemanden dazunehmen, das Risiko auch vielleicht ganz bewusst eingehen, einen anderen Spielertypen dort zu haben, der aber so ein Näschen hat für torgefährliche Aktionen, der eher so über diesen Faktor Arbeiter kommt, der viel, viel Mentalität und Erfahrung reinwirft. Das ist für so einen Spieler natürlich nicht leicht, sich in einem neuen Land, auch wenn die Sprache eben kein Problem darstellt, aber für ihn war es eben komplettes Neuland, sich da schnell anzupassen. Und es war klar, das muss schnell funktionieren. Er hatte so diese 15, 20 Minuten gegen Rostock, wo man, glaube ich, gesehen hat, gegen einen etwas tiefer stehenden Gegner. So hatte diese Qualitäten, dann auch wirklich gefährlich zu werden, gut eingebunden zu sein ins Spiel. Sobald die Wege etwas weiter wurden, das ist mit Sicherheit so, dass Spieler wie Niemann, Makridis oder Conte dann einfach auch eine andere PS-Zahl auf den Platz bekommen. Und deswegen, ja, finde ich, hat sich in diesem Spiel bewiesen, dass er mit Sicherheit von allen Außenbahnspielern die grundsätzlich größte Torgefahr auf den Platz bringen kann. Hat aber auch in den Spielen vorher gezeigt, dass wenn die Wege sehr, sehr weit werden zum Tor, er mit Sicherheit nicht dieser 1-gegen-1-Spieler ist, der permanent Aktionen auflösen und so hinter der Abwehrkette für Torgefahr sorgen kann. Und bin da nicht klüger, aber zumindest hat dieses Spiel und auch die Trainingswoche genau diese Faktoren am Ende bestätigt. Und man könnte vielleicht jetzt so ein bisschen übertrieben sagen, vielleicht sind wir zu häufig etwas zu weit weg vom gegnerischen Tor für einen Spielertypen wie Thomas Geuginger. Und trotzdem hat er natürlich einen enormen Wert und schon auch eine enorme Klasse. Überhaupt keine Frage. Hm.
Machen wir einen Haken an Espelkamp und gucken, bevor wir ganz nach vorne schauen, mal so ein bisschen auf das, was für diese Länderspielpause mit ein bisschen weniger Spieltaktung auch noch angekündigt war. Thema Zukunftsplanung. Sie haben gerade, als Sie über Heidenheim gesprochen haben, das angesprochen, dass es ganz gut ist, wenn zwischen den Sportgeschäftsführer und den Trainer kein Blatt Papier passt. Jetzt gibt es beim VfL ja einen neuen Sportgeschäftsführer, Philipp Kaufmann ist da. Wie ist denn die Zusammenarbeit so und wie viele Blätter haben Sie denn schon rausgezogen, die vielleicht am Anfang zwischen ihnen waren?
Naja, für einen Trainer ist es natürlich eine spannende Situation. Denn in der Phase, in der, glaube ich, Amir und ich, das Trainerteam insgesamt, sich so ein Stück weit auch zusammengefunden hatten, wir dann auch wussten, was wir voneinander erwarten können, Amir mir auch sehr offen gespiegelt hat, dass er sehr glücklich war über diese Wahl, weil so seine Prognose, dass Dinge veränderbar sind in dieser Mannschaft, die ja dann entsprechend auch eingetroffen sind. Dann war es natürlich für mich schon zumindest mal erst eine neue Situation und natürlich auch irgendwo ein Schock, dass er dann doch das Jahr nicht zu Ende führt, sondern deutlich früher so seine Mission beim VfL beendet. Es gab diese Zwischenphase, in der klar war, es wird irgendwann ein neuer kommen. In dieser Zwischenphase haben wir gerade dann so richtig Schwung aufgenommen und gepunktet. Das hat mit Sicherheit die Situation für mich auch erleichtert. Und die erste Kontaktaufnahme mit Philipp Kaufmann war super angenehm. Das ist ein Mensch, der, und das schätze ich wirklich sehr, der sehr gut zuhören kann. Das ist keiner, der sofort hier losgepoltert ist und sich zum Ziel gesetzt hat, innerhalb der ersten Woche permanent überall nur Flöcke irgendwo einrammen zu müssen, um so sein Territorium abzustecken, sondern er will den Verein von innen heraus kennenlernen. Und diese Seriosität, die merkt man in jedem Gespräch. Und deswegen war die Zusammenarbeit vom ersten Tag an schon sehr, sehr vertrauensvoll. Und hat mich ja in meiner Arbeit in dem Sinne in keinster Form erstmal beeinflusst, weil ich ja schon eine Zeit lang da war und weil, glaube ich, auch die Mannschaft die Situation so wahrgenommen hat, dass da ein neuer Sportdirektor eben nicht zum Ziel hat, irgendwo so alle Aufmerksamkeit direkt auf sich zu bündeln und zu sehr im Blickpunkt zu stehen, sondern ganz im Gegenteil, diese positive Phase, die wir hatten, eben wirklich so erstmal mitmoderieren und beobachten zu wollen, ne? Und so hat er, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit bekommen, auch den VfL von innen kennenzulernen, weil die sportliche Situation bei seinem Amtsantritt eben nicht so unruhig war. Er musste nicht direkt irgendwo ein paar Niederlagen moderieren, sondern es war vielleicht die beste Phase in der zweiten Liga, die wir dort gerade hatten. Das hat vielleicht dann auch den Einstieg erleichtert. Jetzt hat er beide Situationen noch mal kennengelernt. Auf der einen Seite so diese kurze Siegesphase, dann aber auch die beiden Niederlagen gegen Kaiserslautern und Düsseldorf in ihrer Emotionalität mit Sicherheit noch mal völlig unterschiedlich. Aber in den Zwischenzeiten hatten wir viele Möglichkeiten, miteinander zu sprechen. Und ich habe großen Respekt davor, dass er eben erstmal betont, eine wirklich saubere Innenansicht des Clubs haben zu wollen, um dann irgendwann Entscheidungen zu treffen. Ich bin intelligent genug und lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass er das genau so am Ende seiner Aufgabe ist, dass er dafür bezahlt wird, um den VfL nach bestem Wissen und Gewissen eben auf einen guten Weg zu bringen. Und deswegen ist es jetzt erstmal entscheidend, dass wir uns gut austauschen, dass wir eine gewisse Offenheit auch zueinander gewonnen haben. Und das ist definitiv der Fall.
Jetzt wissen wir zwei Dinge, nämlich einmal, dass Ihr Vertrag erstmal nur bis zum Sommer datiert ist. Und die zweite ist, dass die Länderspielpause genutzt werden sollte, um entsprechende Gespräche zu führen, vor allem mit, also von Seiten von Philipp Kaufmann, vor allem mit den Spielern. Um alle einmal kennenzulernen, wie war das bei Ihnen? Gab es auch in der Länderspielpause dann ein Gespräch mit dem Sportgeschäftsführer?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!
Thank you.